Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute an zwei Stellen im 5. Buch Mose. Es geht da um das Thema Götzendienst. Ich lese uns zuerst aus dem Kapitel 13 ab Vers 7 vor. Kapitel 13 ab Vers 7. Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn, oder deine Tochter, oder deine Ehefrau, oder dein Freund, der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten, damit niemand mehr solch eine böse Tat in deiner Mitte tut. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr dein Gott dir geben wird, will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer, Söhne Belials, aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. So sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen. Und siehe, wenn es die Wahrheit ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Greuel in deiner Mitte begangen wurde, so sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes schlagen. An der Stadt samt allem, was darin ist, sollst du den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und ich lese noch weiter im Kapitel 17, ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr dein Gott dir gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden wird, die tun, was vor den Augen des Herrn böse ist, sodass sie seinen Bund übertreten und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder der Mond, den Mond oder das gesamte Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe. Und es wird dir gesagt, und du hörst es, so sollst du gründlich nachforschen. Und siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Greuel in Israel begangen wurde, so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst sie zu Tode steinigen. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden, aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen soll er nicht getötet werden. Bis dahin. Liebe Gemeinde, die Warnung vor Götzendienst in allen seinen Ausführungen und der Kampf dagegen, das ist ein Dauerthema im 5. Buch Mose und deshalb dann auch ein Dauerthema im Alten Testament. Wenn ihr mal das 5. Buch Mose durchlest, und ich empfehle es euch, wir sind ja noch ein paar Predigten dran, lest es ruhig mal am Stück durch. Und wenn ihr dann vielleicht mal alle Stellen, wo es um Götzendienst geht, in irgendeiner Weise, darum, dass Gott der alleinige Gott ist und wir nur ihn anbeten und nicht die Götzen, wenn ihr das macht, dann wird euer 5. Buch Mose rot gescheckt. Es wird sehr viel, sehr farbig werden. Es geht um falsche Propheten, falsche Lehren, falschen Gottesdienst, Bilderdienst, die Abwendung von Gott, was dann auch schon Götzendienst ist. Es geht um okkulte Praktiken, es geht gegen die Anbetung und Vergöttlichung jeglichen Geschöpfes oder jeder menschlichen Idee. Und die Lektion aus all diesen Stellen, die schon alleine von den beiden, die ich heute vorgelesen habe, sehr deutlich wird, ist folgende: Die Gefahr des Götzendienstes ist riesengroß. Und mein erster Punkt lautet darum, Götzendienst ist immer brandgefährlich. An unserem Predigtext sehen wir, wie scharf der Kampf gegen Götzendienst geführt werden sollte. Und ich glaube, dass Götzendienst nicht gut ist, das sehen wir alle ein. Aber wenn wir die Verse, die ich jetzt gerade gelesen habe, ich weiß nicht, wie oft ihr die schon gelesen habt, hören, das geht uns doch eigentlich zu weit, oder? Das erinnert, jedenfalls mich hat es sofort daran erinnert, an Situationen, wenn heutzutage Menschen aus dem Hinduismus oder vielleicht vom Islam übertreten zum Christentum und wie die dann von ihrer eigenen Familie verfolgt werden. Genauso klingt das, oder? Und deshalb möchte ich das jetzt erstmal einordnen in den Kontext von damals und wir werden dann sehen, was das dann für uns heute als Christen bedeutet. Also wichtig ist zu wissen, damals gab es keine Trennung von Staat und Religion, es war Theokratie. Ja, die Tora, also das Gesetz, war das maßgebliche Gesetz für alle Bereiche des Lebens, für den Staat, für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, für die Religion, für alles. Der König, wie auch der Priester und die Propheten, sie alle unterstanden dieser Autorität und alle im Volk sollten für die Durchsetzung eintreten. Und der Kampf gegen Götzendienst war keine mittelalterliche Hexenjagd, so wie wir das dann kennen. Ja, da braucht jemand bloß sagen, die hat irgendwie, habe ich im Wald gehen sehen, am späten Nachmittag, das wird wohl eine Hexe sein, die hat Kräuter gesammelt oder irgendwas. Und dann, okay. Also das war es nicht. Es sollte in jeder Fall genau geprüft werden, auch das haben wir jetzt gehört. Es brauchte mehrere Zeugen, es wurden Richter und Älteste eingesetzt, es gab das Gesetz und die Auslegung Moses, anhand denen das geprüft werden sollte. Und jetzt kommt aber zum der Situation von damals, es war eine ganz besondere Situation. Israel wurde von Gott befreit. Sind ja gerade aus Ägypten gekommen. Sie waren Sklaven in Ägypten, nicht bloß, weil sie dort arbeiten mussten für die Ägypter, sondern auch, weil sie sich an ihrem Götzendienst beteiligten. Und Götzendienst führt immer in die Gefangenschaft. Darum ist der Aufruf, Götzendienst zu bekämpfen, ein Ruf zum Kampf um die Freiheit. Gott sagt sein Volk, ich habe euch befreit, ihr seid frei, ich bin der Gott der Freiheit und ihr sollt nicht wieder zurück in die Gefangenschaft. Ja, Vers 13, Vers 11, man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hast, aus dem Haus der Knechtschaft. Das Neue Testament macht deutlich, dass diese Gesetze für das alttestamentliche Volk Israel gelten sollten. Ja, es war diese Theokratie, es war diese besondere Zeit, in der schon vorgeschattet wurde, wie es eigentlich mal im Himmelreich sein soll, wo alle um Gott geschart sind und es nichts mehr gibt, was davon ablenkt. Wer dort öffentlich Götzendienst praktizierte und noch dazu andere dazu verleiten wollte, der sollte getötet werden. Es ging darum, größeren Schaden für das ganze Volk abzuwenden. Denn es war klar, dass Götzendienst sich wie ein Krebs ausbreitet. Und da reicht es nicht aus, einfach wegzuschauen, einfach, okay, ich mache da nicht mit, zu sagen. Wenn man den Anfängen nicht radikal wehrt, dann wird man bald chancenlos sein. Und genauso ist es ja damals beim Volk Israel gekommen. Das ist die traurige Geschichte, die wir dann im ganzen Alten Testament lesen können. Denn diese Gebote, die ich euch heute vorgelesen habe, die wurden nie eingehalten. Und wir fragen uns trotzdem, wie konnte das passieren, wenn es doch solche scharfen und vorausschauenden Gebote gab? Wenn alles so wasserdicht lupenrein gemacht wurde, damit hier ja kein Götzendienst passieren kann. Nun, es geschah schleichend. Es wurden nicht einfach so fremde Götter angebetet. So, dass jemand kam, hey komm, lass uns mal fremde Götter anbeten. Sondern es wurde damit begonnen, Gott wie einen Götzen zu behandeln. Zu so einem Gott, den man eben irgendwie bestimmte Opfer bringt und dann kann man ihn auch zu bestimmten Sachen bewegen und dann muss er mir auch das und das dann geben. Und dann wurde eben Gott neben andere Götzen gestellt. Der Schritt war dann nicht mehr schwer. Bis dahin, dass dann Gott ganz vergessen wurde. An der Geschichte vom Volk Israel sehen wir, dass diese sehr ernsten und schockierenden Gebote für uns nicht von ungefähr kamen. Aber nicht einmal die haben geholfen. Und hier steckt die tiefere Botschaft dieser Texte, die das Volk Israel, sage ich mal, eigentlich erkennen sollte. Das Volk sollte erkennen, dass diese Gebote, mögen sie noch so scharf, noch so vorausschauend sein, nicht ausreichen. Das konnten die schon damals direkt erkennen, denn Mose hat ihnen dann am Ende im 5. Buch Mose gesagt, und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen gemacht habe. So wird zu jener Zeit mein Zorn über es entbrennen und ich werde es verlassen und mein Angesicht von ihm verbergen, dass sie verzehrt werden und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Gott hat dem Volk genau gesagt, was passieren wird. Also der eine Teil der Botschaft ist klar. Unter Gottes Volk darf es keinen Götzendienst geben. Sie gehören zu Gott. Sie sind gerettet worden aus dem Götzendienst, aus dieser Gefangenschaft heraus. Da kann es keinen Götzendienst geben. Warum? Denn es hat schreckliche Folgen. Die Frage ist jetzt, wie sollte das bewirkt werden? Wenn doch jedes einzelne Herz eine Götzenfabrik ist. Und ich denke, diese Erkenntnis, von der ich gerade gesprochen habe, diese tiefere Erkenntnis, die das Volk Israel durch diese Gebote bekommen sollte, war der Anfang. Hier liegt das Problem im Herzen. Und diese Erkenntnis sollte demütig machen und zur Buße führen. Und was ist Buße? Buße bedeutet, dass man seine Sünde Gott bekennt, aber noch mehr. Buße bedeutet, dass man bekennt, aufgrund meines sündigen Herzens, aufgrund meiner sündigen Begierden, aufgrund meines Götzendienstes, der aus mir selbst herauskommt, habe ich tatsächlich diese Strafe, diesen Bann verdient. Das ist Buße. Ja, Gott, es stimmt, ich habe deine Strafe verdient. Aber Buße ist dann noch ein Schritt weiter, dass wir sagen, Herr, sei mir gnädig. Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, führe mich zur Umkehr, damit ich umkehren kann. Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Herr, verändere mein Herz. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um genau das zu machen. Aber auch wenn wir an Jesus glauben und wenn wir seinen Heiligen Geist haben, stehen wir weiterhin im Kampf gegen die Götzen, die uns umgeben und die in uns sind. Damals konnte man Götzen rein äußerlich jedenfalls sehr leicht erkennen. Das waren irgendwelche großen Statuen, irgendwelche geschnitzten Sachen, irgendwelche Bilder. Okay, ja, Götze. Aber auch damals war das nur die äußere Form, die äußere Erscheinung. Und Gott klärt uns in seinem Wort genau auf, was dahinter steckt. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Götzendienst ist für jeden verführerisch. Götzendienst ist immer brandgefährlich, das war das Erste. Und jetzt Götzendienst ist für jeden verführerisch. Hier wird von fremden Göttern gesprochen im Predigttext. Wir denken dann natürlich, ja, an damals, das waren irgendwelche Astarten, irgendwelche Baale, ägyptische Gottheiten, vielleicht sogar der Moloch, dem die Kinder geopfert wurden und so weiter. Aber wenn wir hinter diese Fassade schauen, dann sehen wir, dass diese fremden Götter, diese Götzen uns gar nicht so fremd sind. Viele dieser Götter, die Israel damals anbetete, waren Fruchtbarkeitsgötter. Es ging also um gute Ernten und damit um Reichtum und Sicherheit. Sex spielte eine große Rolle. Es ging nun mal um Fruchtbarkeit, also gab es Tempelprostitution. Danach ging es um Ansehen. Es war wichtig, dabei zu sein, dazuzugehören. Wer sich nicht am Kult beteiligte, der wurde ausgeschlossen, er wurde isoliert. Das haben besonders die ersten Gemeinden erfahren. Es ging auch um das magische Verständnis von Gott und von Göttern. Also, dass man denkt, durch irgendwelche Rituale Gott beeinflussen zu können, Macht ausüben zu können. Und auf dieser Weise wurde eben sogar Gott der Herr zum Götzen degradiert. Also wir sehen unsere modernen Götzen, die wir haben, von denen wir umgeben sind, hinter denen stecken letztendlich auch die Dinge, die hinter den alten Götzen gestanden haben. Reichtum, weltliche Sicherheit, Ansehen, Macht, Sex und so weiter. Und damit uns das, damit wir ein bisschen das besser uns vor Augen halten können, möchte ich uns jetzt euch mal die Top 10 der Götzen, von denen wir umgeben sind, vorstellen, kurz. Und wahrscheinlich sind es nicht die Top 10. Vielleicht habt ihr andere Top 10 in eurem Leben, vielleicht gibt es sogar noch andere Sachen, aber es ist ein Versuch, einige Götzen unserer Zeit offen zu legen. Und ich fange an mit Götze Nummer 1. Und die Reihenfolge ist jetzt nicht, das ist der geringste und der stärkste, es ist wahllos aneinander, aber Götze Nummer 1, Gesundheit. Hauptsache gesund, oder? Hauptsache gesund. Das ist doch das, was man sich wünscht, was man hört, was man sagt. Hauptsache gesund. Und die Botschaft der Bibel lautet, es ist nicht die Hauptsache, gesund zu sein. Es ist nicht die Hauptsache. Krankheit ist manchmal schlimm. Aber Krankheit oder sogar Tod sind nicht das Schlimmste, was uns passiert. Es ist schrecklich. Es ist das Schlimmste, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jesus hat es im Bild gesagt, hack dir lieber deine Hand ab oder reiß dir dein Auge aus. Geh lieber als Krüppel in den Himmel, als gesund und unversehrt in die Hölle. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn nicht Christus dein Herr und Retter ist. Wisst ihr, die Welt hat keine Antwort auf den Tod. Der Tod ist einfach das Letzte, da gibt es nichts mehr. Und darum wird Gesundheit zum höchsten Gut, ja zu einem Götzen. Und darum versucht die Welt auf Teufel komm raus, das Leben zu verlängern. Es ist paradox, dass dann gleicherzeit auch das sozialverträgliche frühe Absterben gefördert wird. Aber dennoch ist es so, die Welt versucht auf Teufel komm raus, das Leben zu verlängern. In vielen Teilen der Welt hungern Menschen und sterben an Krankheiten, die bei uns schon lange zu heilen sind. Aber wir geben in unserem Land das meiste Geld für Gesundheit bzw. für Krankheitskosten in den letzten Lebensmonaten, vielleicht sogar in den letzten Wochen eines Menschen aus. Es wird alles dafür getan, das Leben zu verlängern. Selbst Christen, die über 85 sind, haben Angst vor dem Tod und wollen ihr Leben gerne noch ein Stück verlängern. Was ist das schönste Leben in dieser Welt, wenn man wirklich gesund ist und alles hat? Was ist das schönste Leben in dieser Welt gegen die Herrlichkeit, die uns erwartet? Es ist ein Tropfen am Eimerrand gegen alles Wasser der Welt. Warum soll ich mich dann an dieses Leben hier klammern? Also Leute, kein Thema. Esst bitte weiter euer Müsli früh. Geht joggen, macht Pausen. Lasst das Rauchen, Saufen und Fressen und alle möglichen anderen schädlichen Dinge in eurem Leben. Wir sollen unser Leben schützen. Aber wenn du an deinem Leben klebst und wenn dir deine Gesundheit heilig ist und wenn von deiner Gesundheit jegliche Freude und jeglicher Sinn im Leben abhängt, dann ist es Götzendienst. Olaf Latzelt hat dazu auch eine Predigt gehalten, den kennt ihr ja wahrscheinlich, und ich will ein kurzes Stück daraus zitieren. Leute, akzeptiert, dass ihr sterblich seid und freut euch darüber, dass das, wenn wir Christen sind, nur für die Zeit auf Erden gilt. Dass wir, wenn wir hier abberufen werden, in der Ewigkeit sofort bei unserem Heiland Jesus Christus sind. Macht nicht diesen ganzen Tamtam mit, denn sonst ist das eine Sache. Da kommt der Teufel wieder und dann macht ihr euch Sorgen. Und dann geht ihr mit bangen Herzen zum Arzt. Und dann kommt es, dass es da heißt, ich habe ihre Blutwerte gesehen und so weiter. Oder wenn das MRT-Ergebnis kommt und dann wackeln wir genauso furchtsam mit den Knien wie die ganze Welt. Ich sage das ganz deutlich, auch richtig provozierend. Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Und wenn du ihm gehörst, hast du Anteil daran. Aber der Widersacher versucht es immer wieder, versucht uns festzuhalten nach dem Motto, dein Leben, deine Gesundheit und wie wichtig das alles ist. Und du brauchst noch ein paar Jahre auf dieser Erde. Hütet euch vor den Götzen Gesundheit. Damit kommen wir zum zweiten Götzen, Erfolg. Man bringt Opfer für seine Karriere. Und das ist in vielen Fällen gerechtfertigt. Indem man Zeit und Energie in die Ausbildung und Arbeit steckt, das ist okay. Das will Gott sogar von uns so. Wir sollen uns anstrengen. Aber auch hier kann uns die Karriere schnell wichtiger sein als Gott. Wie drückt sich das praktisch aus? Zum Beispiel, ich vernachlässige dauerhaft meine Frau und meine Kinder aufgrund meiner Karriere. Dauerhaft, ja, nicht, dass es mal eine harte Zeit auf Arbeit gibt. Oder ich schiebe das Kinderkriegen immer weiter hinaus aufgrund meiner Karriere, aufgrund meiner besseren beruflichen Chancen, die ich mir eben erst erarbeiten muss, damit dann auch alles gesichert ist. Oder der gute Job geht vor die gute Gemeinde. Ich brauche erstmal irgendwo einen guten Job, weil dann werde ich schon irgendwie auch sehen, wo ich dann noch in eine Gemeinde gehen kann. Ich denke, mein beruflicher Erfolg sichert mir mein Auskommen, mein angenehmes Leben, meine Kinder aus ordentlichen Verhältnissen, mein Ansehen im Freundeskreis, in der Familie und in der Gemeinde. Dieses Denken, das ist Götzendienst. Götze Nummer 3 hängt ein bisschen damit zusammen, das ist Macht. Wenn du dir Respekt verschaffen kannst, wenn du dich durchsetzen kannst, wenn du was sagen kannst, wenn du Karriere gemacht hast, wenn du eine gewisse Stellung erreicht hast in deiner Firma oder in der Gesellschaft oder im Verein und wenn dir dann keiner mehr ein X vor ein U machen kann, dann hast du es geschafft. Dann bist du wer. Und dann kannst du wirklich was bewirken. Es ist wie bei allen anderen Dingen. Wisst ihr, Geld ist nicht generell schlecht. Gesundheit auch nicht. Auch Durchsetzungsvermögen, Einfluss und Macht sind nicht generell schlecht. Aber es kann schnell zum Götzen werden. Zu etwas, von dem du dir Hilfe, Sicherheit, Freude und Freiheit erhoffst, wenn du darauf vertraust, dass du dann eben dann darauf vertraust. Ein nächster Götze ist die Schönheit oder der Jugendwahn oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, Schönheitswahn ist das, was uns heute umgibt, ein Jugendwahn. Wer gut aussieht, das wissen wir doch alle, der bekommt die besseren Noten, die besseren Jobs, die angesagteren Freunde, den Traumpartner, mehr Anerkennung, mehr Respekt, mehr Liebe. Er hat besseren Sex, generell mehr Freude am Leben und er fühlt sich richtig gut, vor allen Dingen immer, wenn er in den Spiegel schaut. Wisst ihr, dieser Götze, dessen Anbetung täglich durch fast alles, was in Zeitschriften, Fernsehen und Internet uns präsentiert wird, in unsere Köpfe gehämmert wird, hat sehr großen Einfluss auf uns. Er ist mächtig. Er bestimmt, was wir denken, wenn wir uns im Spiegel sehen. Ein gepflegtes Auftreten zu haben, es ist gut. Christen müssen nicht immer im langen grauen Rock mit Kock, Sandalen und Dutt und so weiter rumlaufen. Ja? Wir hatten das im Hohelied, das ist auch schöne Sachen und Schmuck und solche Sachen, hat alles seine Rolle, seinen Platz. Aber wie sehr hängen unsere Gefühle, unsere Freude oftmals von unserem Äußeren ab? Wisst ihr, jeder Mensch, egal wie er aussieht, egal was er im Spiegel gerade vor sich sieht, kann voller Dankbarkeit beten: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Nächster Götze, Sport. Mache ich nur ganz kurz. Wie viel geht es um ein bisschen Spaß und die nötige körperliche Ertüchtigung, wie viel um Anerkennung, Selbstverwirklichung oder vielleicht sogar eben den Adrenalinkick, den man braucht. Auch Sport ist nützlich. Paulus drückt das so aus, denn die leibliche Übung nützt wenig. Also ein Stückchen weit ist es schon sinnvoll, Sport zu machen. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Der nächste Götze lautet Liebe, der Götze Liebe. Und hier fragt man sich natürlich, wie ich jetzt vielleicht darauf komme, denn steht nicht in der Bibel, Gott ist doch Liebe? Steht dort, ja. Aber Liebe ist nicht Gott. Und ich möchte euch zu diesem Götzen einen Auszug aus einem Zeitungsartikel vorlesen von Markus Günther aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich habe dieses Zitat aus dem Kapitel von Lars Reh hier zum Thema Götzendienst in diesem Buch. Im Leben zu Ehre Gottes Band 2. Ich empfehle euch sehr, mal diesen ganzen Artikel zu lesen. Er ist nicht so lang, er liest sich echt gut. Und er geht dann eben auf den Götzen Liebe ein. Aber dieser Artikel ist ganz interessant. Von Liebe als Ersatzreligion zu sprechen, ist keine augenzwinkernde Übertreibung, sondern Ergebnis nüchterner Beobachtung. Denn der Mythos Liebe erfüllt ausnahmslos alle Kriterien einer Pseudoreligion. Diese höhere Macht verlangt Unterwerfung und verspricht im Gegenzug Erlösung und Heil. Sie duldet keine anderen Götter, verspricht den siebten Himmel und droht mit der Hölle des Alleinseins. Die höchsten Feiertage dieser Religion heißen Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag. Wer sie nicht angemessen würdigt, wird mit Liebesentzug bestraft. Die Grundgebete: Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Ich bin total verrückt mit nach dir. Die Sakramente: Zungenküsse, Sex. Das sakrale Erkennungszeichen: rotes Herz. Die Ikonen: Fotos von uns. Der Altar: der Ort der Erlösung: das Bett. Die Hymnen: unsere Songs. Die Heilige Schrift: unsere Liebesbriefe. Und außerdem jedes herzerweichende Zitat, das dem Gott der Liebe huldigt, vom kleinen Prinzen über Elton John bis zum Apostel Paulus. Man muss Tomaten auf den Augen haben, um den religiösen Charakter dieses Kultes zu übersehen. Das Herz als Symbol ist in der westlichen Welt längst präsenter als das Kreuz und wird in seiner Bedeutung sicherlich besser verstanden. Jeder erfahrene Psychologe und Therapeut kann ein trauriges Lied davon singen, welche seelischen Verwüstungen der Götze Liebe hinterlässt. Denn die Heilserwartung kann sich nicht erfüllen. Erlösung kann es nicht durch einen anderen Menschen geben. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ja. Wer sich von der Liebe den Himmel auf Erden verspricht, der wird sich und anderen das Leben zur Hölle machen. Maßlose, ins Religiöse gesteigerte Erwartungen überfordern alle Beteiligten und führen zu bitteren Enttäuschungen. Übrigens, dieser Götze wird in fast jedem Liebesfilm aus Hollywood präsentiert. Genauso. Dem Höhenflug der Gefühle, wenn man überhaupt es so weit geschafft hat, folgt ein jäher Sturz mit hartem Aufprall. Der anfangs noch angehimmelte Erlöser erweist sich auf Dauer als recht launischer Mensch. Der gemeinsame Alltag als Gedulds- und Demutsübung im emotionalen Auf und Ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man außer den hinreißenden auch die irritierenden Seiten des Partners kennenlernt. Liebe auf Dauer lässt nichts Menschliches aus. Dann ist Liebe plötzlich mehr eine Aufgabe als ein Gefühl. Die Vergötterung des anderen geht Hand in Hand, und jetzt wird es interessant, mit der Vergötterung des eigenen Ichs, das immerzu gepflegt und in seinen Marktwert erhalten werden muss. Das erfolgreiche Objekt meiner Liebe bestätigt doch nur meine eigene Großartigkeit. Unser zur Schau gestelltes Liebesglück schmeichelt niemanden so sehr wie mir selbst. Die erotische Liebe ist die trügerischste Form der Liebe, schrieb Erich Fromm. Diese Art der Liebe ist in Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit. Die wichtigste Voraussetzung, einen anderen Menschen lieben zu können, meint Fromm, wird so gerade nicht geschaffen. Und jetzt kommt die Voraussetzung, die Überwindung des eigenen Narzissmus. So viel zum Götzen Liebe. Und wir gehen weiter zum nächsten Götzen, der siebte Götze, Genuss. Und mit Genuss meine ich besondere Erlebnisse, besondere Gefühle, Fun, Adrenalinkick und so weiter. Also ich will ein schönes Leben, und zwar mit möglichst vielen Höhepunkten. Ich will Erlebnisse, ich will genießen. Ich will es spüren. Doch leider verpuffen viele Freuden in dieser Welt nur allzu schnell. Und was ist dann? Dann braucht man mehr. Man braucht noch intensivere Erlebnisse. Man pflegt dann seine Hobbys, man betreibt seine Kulte. Man ist immer auf der Suche nach einem neuen Kick, nach einem Höhepunkt, nach etwas, was einen wirklich befriedigt. Und ganz schnell ist mir dann mein eigener Genuss, mein Glück, mein Wohlgefühl das Wichtigste im Leben. Da muss ich noch kein Extremsportler sein oder jemand, der jedes Wochenende auf Party geht oder so. Aber wenn mir mein Genuss, mein Glück, mein Wohlfühlen einfach das Wichtigste ist. Und mit diesen Götzen des Genusses kann man wunderbar auch Gottesdienst feiern. Die Lieder, die Botschaft und alles drumherum muss dann nur so gestaltet sein, dass ich mich gut fühle und dass ich was spüren kann. Götze Nummer 8, Familie. Familie als Mittelpunkt des Lebens. Familie über alles. Und das natürlich begründet mit den frömmsten Sprüchen. Da vernachlässigt man das Bibellesen, das Beten und den Gottesdienstbesuch wegen der Familie. Da ist kein Trost mehr möglich, wenn der Ehemann oder die Ehefrau nach all den gemeinsamen Jahren gestorben ist, wenn man jetzt alleine ist. Und so weiter. Wisst ihr, ein Christ findet in Christus Trost oder sollte es finden, selbst wenn er den Tod seines eigenen Kindes miterleben muss. Das heißt nicht, dass das nicht absolut traurig und tragisch ist, wenn sowas passiert. Das heißt auch nicht, dass Christen nicht trauern dürfen, erst recht nicht, dass sie kein Mitleid haben dürfen. Der Tod ist etwas Schreckliches. Ich glaube, gerade wir Christen sollten das bezeugen. Ja, der Tod ist etwas Schreckliches. Er ist eben nichts, was zum Leben dazugehört, so wie die Welt sich versucht zu trösten. Nein, wir können hingehen und sagen, es ist wirklich so. Ihr habt Grund, traurig zu sein. Wir haben Grund, traurig zu sein. Es ist etwas Schreckliches. Der Tod ist der Sünde Sold. Er ist die Folge der Sünde. Und die Familie dagegen ist etwas Wunderbares. Sie ist die Erfindung Gottes. Sie liegt ihm so sehr am Herzen. Nach den Geboten, in den 10 Geboten, wo es um Gott geht, das nächste Gebot ist Familie, Ehre Vater und Mutter. Aber wir dürfen auch die Familie nicht zum Fixpunkt unseres Lebens machen, zum Zentrum. Ein gutes Beispiel ist hier Abraham. Er hatte so viele Jahrzehnte auf seinen versprochenen Sohn gewartet. Er musste warten, bis er fast 100 war. Und damals war es, ein Kind zu haben, noch viel, viel wichtiger, was ganz was anderes als heute. Und Gott hat es ihm auch versprochen. Und dann hatte er endlich seinen verheißenen Sohn. Und jetzt sagt Gott ihm, jetzt opferst du ihn mir. Und die Frage war damals nicht nur, ob Abraham Gott wirklich vertraute, dass er seine Verheißung erfüllt, auch wenn es durch den Tod des Verheißenen menschlich unmöglich war. Die Frage war auch, ob Isaak, der lang ersehnte und geliebte Sohn, oder Gott die erste Stelle im Leben von Abraham einnahm. Wir wissen, dass Abraham immer noch Gott an erster Stelle hatte. Aber wie war es dann bei Isaak und bei Jakob? Wie war es dann bei seiner Familie? Da war es dann nicht mehr so. Isaak ging die Familie vor, ganz konkret sein ältester Sohn, der Esau. Er wollte ihn unbedingt segnen, obwohl er genau wusste, was Gottes Wille war. Und Jakob? Jakob hatte auch seine Lieblingskinder und hatte sonst was gemacht für seine Frauen. Und wie viel Leid hat er über seine Familie dadurch gebracht? Dass Gott dann am Ende alles gut gemacht hat, ist die Gnade Gottes. Und darum finden wir neben den vielen Geboten zum Bewahren und zum Stärken und Lieben der Familie auch sehr ernste Worte dazu. Nicht bloß im 5. Buch Mose, wie wir das heute gelesen haben, auch im Neuen Testament, auch von Jesus. Jesus bringt es in einem ganz krassen Bild. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es geht hier nicht um wörtlichen Hass, sondern es geht hier um diesen krassen Unterschied. Jesus muss über allen stehen. Familie ist wichtig, Jesus ist kein Konkurrent für die Familie. Im Gegenteil. Aber Jesus muss über der Familie stehen. Damit kommen wir zum neunten Götzen. Sex. Wir wissen es von der Bibel, Gott schuf Sex zu seiner Verherrlichung und zu unserer Freude. Wir könnten vielleicht auch sagen zur Fortpflanzung, aber er hätte Fortpflanzung auch anders machen können. Es geht um seine Verherrlichung und unsere Freude. Und der Mensch hat daraus einen der schlimmsten Götzen gemacht. Wir lesen im 1. Korinther 10, Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Pornografie und alles, was dazugehört, ist Götzendienst. Und dieser Götze fordert sehr viele Opfer. Es gibt kein Free Porn oder irgend sowas, das einfach nur frei ist. Es fordert sehr viele Opfer. Unzählige Frauen wurden misshandelt und regelrecht versklavt, erlitten und erleiden entsetzliches Leid. Auch Abtreibungen gehören in dieser Szene zum Alltag. Menschen werden zu Produkten, zu einem Stück Fleisch, zur Selbstbefriedigung degradiert. Unzucht wird vermarktet, um Menschen in ihrer Unzucht zu fördern oder sie zur Unzucht zu treiben. Also wer Pornografie oder dergleichen konsumiert, beteiligt sich am Götzendienst und damit auch an diesen ganzen Sünden, die damit verbunden sind. Auch wenn er nur zu Hause am Schreibtisch, am Computer sitzt. Und die Botschaft, die hier wird wörtlich zu nehmen, es lautet einfach, flieht vor diesem Götzen. So wie Josef damals einfach geflohen ist, flieht. Und damit komme ich zum letzten Götzen meiner Top 10. Und das ist Selbstmitleid. Oder vielleicht könnte man es auch nennen, das geliebte Elend. Und ich wollte dich vorher noch fragen, wie heißt dieser Selbstmitleid ist?
Kuscheln an des Teufels Brust.
Selbstmitleid ist Kuscheln an des Teufels Brust. Wunderbar. Also es gibt Menschen, die haben das alles nicht, von dem ich gerade geredet habe. Geld, gutes Aussehen, Erfolg, eine tolle Familie, Macht, Sportlichkeit, was auch immer. Oder sie denken, dass sie es nicht haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie jetzt sagen, oh Mann, ich habe nur noch Gott, Gott sei Dank, denn der gibt mir alles, was ich brauche. Ich werfe mich auf Gott. Nein, dafür ist der Stolz des Menschen viel zu groß. Wenn er nichts hat, was er zu seinen Götzen machen kann, dann hat er ja noch sein Leid, sein Elend. Er sagt sich eben nicht, ich bin so stark, ich bin reich, ich bin gut aussehend, ich bin mächtig oder ich will es unbedingt sein, ich strebe danach, sondern er sagt sich, ich Armer, mir geht's so schlecht, ich bin so benachteiligt, ich habe so viel Leid zu tragen, ich Armer. Nun, keine Frage, dass Menschen, die benachteiligt sind oder dass sie dann ein schweres Schicksal zu tragen haben. Aber Selbstmitleid bedeutet nichts anderes, als wieder sich selbst ins Zentrum zu stellen und sich wichtig zu machen. Dieses Gefühl kann so schön werden, dieses Gefühl des Selbstmitleids, dass man sich so selbst trösten kann, dass man sich daran gewöhnt. Dass es wie zu einer Plage wird, wie zu einer Sucht wird. Im Internet habe ich dazu was Schönes gelesen. Schön. Selbstmitleid ist schön. Dadurch lernst du dich selber richtig schätzen und kennen. Kein anderer weiß es zu schätzen, was du alles machst, wem du hilfst und wie aufopfernd du bist. Aber wenn du selber mal ein Problem hast, dann hilft dir keiner. Die ganze Welt ist gegen dich. Keiner sagt zu dir, meine Liebe, das tut mir leid. Mach es selber. Zeig dir selber, wie sehr du dir leid tust. Selbstmitleid ist das Kuscheln an des Teufels Brust. Nun, haben Christen den Hang zum Selbstmitleid? Oder besteht vielleicht die Gefahr bei ihnen? Muss ich heute darüber zu euch sprechen? Sie wissen doch, dass Christus ihnen Leid und Verfolgung prophezeit hat, aber gleichzeitig wissen sie ja, wie überreich beschenkt sie durch Christus sind. Nun, ich denke, die Gefahr ist da. Gerade in christlichen Kreisen, gerade in der Gemeinde. Denn da hat man einerseits sehr hohe Erwartungen an die christlichen Glaubensgeschwister, die sind doch Christen, oder? Die haben sich doch nach einem gewissen Kodex zu verhalten. Und andererseits opfert man sich für die anderen auf oder meint es zumindest und bekommt selten oder nie Anerkennung, weil die anderen wieder denken, das ist doch normal. Und über diese inneren Verletzungen, die man dann bekommt, um darüber hinwegzukommen, könnten wir jetzt zu Jesus gehen. Wir würden sehen, was er für uns getan hat, was er für uns auf sich genommen hat, welchen gigantischen Berg von Sünde er mir vergeben hat und wie wenig ich diese ganze Gnade verdient habe und wie sehr er mich lieb hat und so weiter und so weiter. Oder ich kann mich trösten durch Selbstmitleid. Es gibt noch mehr Götzen. Ich wollte daran nur deutlich machen, wie sehr wir heute von Götzen umgeben sind, wie sehr sie unser Leben prägen. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt und ich hoffe, ihr habt noch die Kraft und Energie, mir zuzuhören. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, Götzendienst muss bekämpft werden. Ja, ich komme zu demselben Resümee wie 5. Buch Mose schon. Götzendienst muss bekämpft werden. Wir leben nicht mehr in einem Gottesstaat. Im Gegenteil, Gott sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Er sendet uns als Gottes Diener in eine Welt voller Götzendienst. Und er sagt uns, so viel an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Und wenn wir Leid erfahren, sollen wir es geduldig erleiden. Wir sollen die rechte Wange hinhalten. Wir sollen unsere Feinde, also auch die Götzendiener um uns herum, lieben. Nicht den Götzendienst, aber unsere Feinde. Die Gebote gegen den Götzendienst aus 5. Mose haben also nicht mehr die Bedeutung für uns. Die Bibel macht das deutlich, das war in dieser Zeit, aber eben nicht mehr heute. Aber sie sind nicht bedeutungslos geworden. Wir können den Götzendienst nicht um uns herum ausrotten, so wie das damals geboten wurde, aber wir sollen davor fliehen. Und darum habe ich jetzt zwei Lektionen und die erste lautet, flieht vor dem Götzendienst, denn er führt euch ins Verderben. Also seid euch der Gefahr bewusst, normale Dinge, schöne Dinge, gute Dinge in eurem Leben können zu den fiesesten Götzen werden. Der Teufel, der Widersacher, ist schlau und listig und er findet überall einen Weg, um euch von Gott wegzuziehen und euer Vertrauen auf andere Dinge hinzulenken. Ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen von einem Atheisten. Ein bekannter Schriftsteller, bekannter, bekennender Atheist, David Foster Wallace. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat sich vor einer gewissen Zeit umgebracht. Er sagte da zu einer riesig großen Menge von Studenten, es mag vielleicht eigenartig klingen, also ein Atheist schreibt das. Der Arzt hat Mitleid. Danke. Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber es ist wahr. In unserer Welt gibt es so etwas wie Atheismus gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist, dass uns so ziemlich alles andere bei lebendigem Leib verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn es das ist, womit du wahren Sinn im Leben verknüpfst, dann wirst du niemals genug haben. Nie fühlen, dass du genug hast. Es ist die Wahrheit. Bete deinen Körper und Schönheit und sexuelle Reize an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich beginnen, bemerkbar zu machen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor dich andere betrauern. Einerseits wissen wir das alles. Es ist verschlüsselt in Mythen, Sprichwörtern und Klischees, Geschichten und Parabeln. Es bildet das Skelett für jede große Geschichte. Der ganze Trick dabei ist, diese Wahrheit vom alltäglichen Bewusstsein fernzuhalten. Wenn ich das schaffe, kann ich mich diesen ganzen Götzen hingeben. Soweit sein Zitat. David Foster Wallace. Das ist noch länger. Den Vortrag, den er da gehalten hat, könnt ihr im Internet nachschlagen. Wenn du Götzen in deinem Leben erkennst, oder wenn dich andere zum Götzendienst verleiten wollen, und seien es deine nächsten Verwandten und engsten Freunde, dann hör auf das, was Gott dir sagt. Meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Oder wie es Johannes an die geschrieben hat in seinem ersten Brief: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Macht damit nicht mit. Verharmlost sie nicht. Toleriert sie nicht in eurem Leben. Spielt nicht mit dem Feuer, auch wenn sich's noch so schön anfühlt. Also das ist die erste Lektion. Flieht vor dem Götzendienst, denn er führt euch ins Verderben. Und die zweite Lektion, das letzte Punkt für heute ist: Flüchtet euch zu Christus, denn er führt euch ins Leben. Der Götzendienst um dich herum, er lädt dich ein mit der Verheißung, dein Leben wahrhaft zu genießen, verbessern, verlängern und vertiefen zu können und so weiter. Das verheißt dir der Götzendienst. Die Kernbotschaft lautet: Es geht nur um dich. Wahrheit ist, dass er dich in Tod und Gericht führt. Und darum fordert Jesus uns was auf? Verleugnet euer Ich. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Denn was hilft es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an eurer Seele? Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das heißt, Jesus über alles zu stellen, ihn als Herrn und Gott anzunehmen, ihm nachzufolgen, selbst wenn das heißt, Leid und Entbehrung auf sich zu nehmen. Es bedeutet, wahres Leben zu finden. Ein Leben, welches über den Tod hinausgeht. Ein Leben, welches wirklich Sinn ergibt. Ein Leben, was uns wirklich erfüllt. Seht, welches Geschenk. Jesus hat die Strafe für unseren Götzendienst auf sich genommen. Er wurde an unserer Stelle hingerichtet. Er hat diesen Bann, von dem wir hier im 5. Buch Mose lesen, auf sich genommen. Er trug Gottes Zorn. Und wenn wir diese Gebote gegen Götzendienst lesen, dann merken wir, was Gottes Zorn ist. Er trug diesen Zorn am Kreuz. Und er vergibt dir. Er schenkt dir Leben und Segen in Ewigkeit. Er schenkt dir Frieden und Erfüllung für deine dürstende Seele. Du findest nie Erfüllung in der Befriedigung all deiner Bedürfnisse und Begierden. Du wirst es nie finden. Du findest Erfüllung nur in Gott. Dafür hat dich Gott geschaffen. Aber nochmal, auch wenn du Christ bist, auch wenn du den Heiligen Geist hast, die Sünde ist noch in dir, dieses egoistische Herz ist noch in dir. Dein Herz ist und bleibt darum ein Schlachtfeld zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Bei den Geboten gegen Götzendienst findet sich dann öfters dieser abschließende Vers im 5. Buch Mose: Du sollst das Böse in deiner Mitte ausrotten. Das Böse in unserem Herzen, die Mitte in uns, kann nur Jesus ausrotten. Er ist dafür am Kreuz gestorben, er gibt uns seinen Geist und er wirkt in unserem Herzen. Und darum bedeutet der Kampf gegen die Götzen in deinem Herzen, gegen die Götzen, die dich umgeben, dieser Kampf bedeutet immer nur eins: mehr von Jesus zu erstreben. Sich mehr mit ihm und mit seinem Wort zu füllen. Mehr von seiner Liebe und Herrlichkeit zu erkennen. Versteht ihr? Der Götzendienst, der uns umgibt, da reicht es nicht zu sagen: Ich schaue weg oder ich mache nicht mit. Ihr müsst kämpfen. Das wird deutlich in der ganzen Bibel. Und Kampf gegen Götzen bedeutet, ich flüchte mich zu Jesus. Ich fülle mich mehr mit ihm. Und dadurch kann ich sogar was gegen den Götzendienst bewirken, der um mich herum ist, durch mein Zeugnis. Durch mein Zeugnis in Wort und Tat für Christus. Das ist die einzige Waffe, die wir im Kampf gegen die teuflischen Mächte, die hinter den Götzen stehen, haben. Unser Kampf richtet sich eben nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Gesundheitsexperten, Werbemacher, Pornoproduzenten oder wem auch immer, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und deshalb schreibt Paulus, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan Wahrheit, auch Wahrheit zu den Götzen in eurem Leben, Wahrheit über euch selbst, Wahrheit darüber, wie es in eurem Herzen aussieht. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, dass ihr euch an Christus festhaltet. Mit diesem Schild werdet ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Und nehmt auch den Helm des Heils, dass ihr seht, ich bin in Christus gerettet. Und jetzt kommt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Beten, das ist das, was das Ganze, die ganze Waffenrüstung abrundet. Wir sollen für uns beten, wir sollen füreinander beten, wir sollen für die Pastoren beten, für die Gemeinden beten. Amen. Lass uns jetzt zusammen ein Lied singen, und zwar das Lied Christus hält mich fest. Und ich denke, das Lied ist ein Trostlied jetzt für uns, wenn wir sehen, wie sehr wir von dem Götzendienst umgeben sind, wie sehr der Teufel versucht, uns wegzureißen von Christus, können wir jetzt dieses Lied singen. Christus hält uns fest, egal was passiert.